Börsenradio Network AG. Kompetent, aktuell, verständlich.
Niklas Kreuz, CIO und CEO von INVIOS.
Willkommen im Börsenradio, mein lieber Niklas. Die Welt, gefühlt bricht sie ja derzeit zusammen. Die USA schubsen die Ukraine vor den Bus, überziehen andere Länder mit Strafzöllen und Investoren wie zum Beispiel Warren Buffett, die würden den Trump am liebsten übers Knie legen, so habe ich den Eindruck, für diesen Unsinn den verzapft. Und gleichzeitig klettert der DAX hoch und höher, unvernünftig hoch und höher. Und dann kommt jemand und sagt, na gucke mal, der Kaiser hat ja gar keine Kleider an, der ist ja nackig und die Kurse stürzen ab. Willst du auch manchmal jemanden übers Knie legen?
Das ist eine sehr, sehr berechtigte Frage. Wenn man über den großen Teich schaut, in der Tat, da gibt's, glaube ich, jemanden, ich hatte heute Vormittag noch mit einem Moderator gesprochen aus Film, Funk und Fernsehen, der auch sagt, der orangene Mann da drüben, der schießt sich ja nicht nur mit einer Pistole ins Knie, sondern mit einer geladenen Schnellfeuerwaffe in den Fuß. Also man kann gar nicht so schnell begreifen, wie weit er von links nach rechts erratisch Entscheidungen trifft, die wirklich die Weltwirtschaft betreffen und damit die Welt auch in Angst und Bange bringt. Also von daher, das, was wir an den Börsen aktuell sehen, ist eigentlich ein Ergebnis eines Menschen, der anscheinend zu viel Macht genießt.
Aber mal ganz ehrlich, wenn ich mir die Politiker anschaue oder die Firmenbosse, ich verstehe die Welt nicht mehr. Sind das alles Flaschen? Gerade was das Thema Verhandlung angeht, die lassen sich ins Boxhorn jagen. Also ein Verhandler, der den Beinamen Rambo Zambo eigentlich verdient, und damit spiele ich jetzt auf Friedrich Merz an und seinen Versprecher. Warum findet niemand ein Mittel gegen eine Verhandlungstaktik, die doch sowas von durchschaubar ist, die auch uralt ist? Divide et impera, ja, das hatten ja schon die alten Lateiner gesagt. Zelensky rauswerfen aus dem Weißen Haus, medienwirksam, ja, Unterstützung einstellen für die Ukraine. Dann auf einmal die Bombardements von Russland auf die Ukraine total doof finden, 2 Stunden später völliges Verständnis dafür ausrufen. Und so geht das ja auch weiter, dieses Hin und Her. Da kann man jetzt sagen, ist der bekloppt, ist der erratisch? Nee, das ist dessen Taktik. Der sagt, okay, Europa macht das jetzt bitte selber mit der Ukraine, haben sie jahrelang nicht gemacht. Wir stellen ein, auf einmal kommen da Pakete her, 500 Milliarden, 1000 Milliarden. Also man blickt ja gar nicht mehr durch bei den Zahlen. Und dann so, oh, wisst ihr was, wir haben uns jetzt dann doch geeinigt. Aber das Geld liegt jetzt auf dem Tisch. Aber warum lasst ihr euch so vorführen, würde man dir fast fragen?
Ja, es ist strategielos. Ich glaube auch, dass man immer wieder irgendwo einen gemeinsamen Nenner sucht. Man ist eigentlich perplex. Es gilt wirklich so, wie du es gesagt hattest, teile und herrsche. Aber in der Form kann man gar nicht so schnell eine Gegenposition aufbauen. Und dann wird sie ja auch schon wieder verworfen. Siehe die Tariffs, also die Zollpolitik, die da gerade betrieben wird gegenüber dem besten und engsten Verbündeten Kanadas, angefangen ihn einzuverleiben als 51. Staat, dann die wesentlichen Adern der Weltwirtschaft, sprich Energie und auch Stahl, Ton, Zöllen zu belegen und damit denken, dass man damit nicht die eigene Wirtschaft schwächt. Das ist erstes Semester Wirtschaftswissenschaften, Studium, sowohl in der BWL als auch VWL lernt man das, dass Zölle im Grunde genommen die Wohlfahrtseffekte reduzieren, weil sowohl die Produzentenrente als auch die Konsumentenrente ganz im Wesentlichen sich reduziert. Also der gesamte Wohlfahrtseffekt eher negativ ist, was eventuell durch zusätzliche Zölle eingenommen wird von staatlicher Seite. Das wird ein Vielfaches an Konsumentenrente reduzieren, weil das am Ende der Produzent immer auf die Preise mit drauflegen wird. Deshalb ist eine Welt ohne freien Warenhandel und Dienstleistungshandel eigentlich eine schlechtere, wenn man es rein volkswirtschaftlich betrachtet. Also ist das, was da passiert, einfach unsinnig und es macht auch Angst und diese Unsicherheit, die sieht man dann auch letzten Endes wieder an der Börse.
Du willst mir jetzt sagen, du liest Wirtschaftsbücher, ja, du hast Wirtschaft, Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft studiert. Und jetzt kommt einer und sagt, wir machen es jetzt mal ganz, ganz anders. Und die ganze Welt steht jetzt da und sagt, um Gottes Willen, du bist ja auch so neuropsychologisch angehaucht. Das ist ja auch dein Steckenpferd. Damit positionierst du dich ja auch. Ich hatte mal ein Seminar gemacht, da ging es auch so um Verhandlungen. Man versucht, eine Win-Win-Situation herbeizuführen. sondern eine langfristige Geschäftsbeziehung macht. Und da ist ein Spiel, ist dann ausgerufen worden. Also man hat die Spielregeln gekannt, man musste dann eine Entscheidung treffen. Und wenn du dann gesagt hast, ja okay, wenn wir jetzt diese Entscheidung treffen, dann signalisieren wir unserem Gegenüber, wir sind an einer langfristigen Lösung interessiert und haben dann beide was davon. Und dann gehst du davon aus, dass die andere Seite genau die gleichen Gedankenspiele macht. Ja, hat wunderbar funktioniert. Also wir haben unsere Entscheidung getroffen. Ja, erste Runde, prima, zwei Gewinner. Zweite Runde, prima, zwei Gewinner, herrlich. Und so ging das dann weiter. Und dann ging das Spiel so langsam zu Ende. Und dann hat der Groß gesagt, jetzt machen wir es mal anders. Ja, jetzt räumen wir mal quasi das ganze Geld vom Tisch. So, ich war dann der Sieger, aber auch das Arschloch.
Also spieltheoretisch kann man das alles gut begründen. Fakten kann man noch und nöcher finden. Wir haben innerhalb von wenigen Werktagen, innerhalb von 20. Februar bis jetzt, etwa 5 Billionen US-Dollar allein im S&P vernichtet an Kapitalwerten. Das ist ein Vielfaches dessen, was da eventuell Trump durch seine Maßnahmen in irgendeiner Weise einsparen möchte. Diese große Unsicherheit fördert zu einer Kapitalvernichtung, zu einer Verstörung von Investitionen, von Investoren. Man sieht es ja auch, da, wenn man allein in der letzten Woche gesehen hat, DAX 1000 Punkte runter, 1000 Punkte hoch, um dann wieder 750 Punkte abzugeben. Wenn man das kurzfristig betreibt, kann man durchaus geneigt sein, sagen, spieltheoretisch macht das vielleicht Sinn. Aber mittel- bis langfristig ist das Gift für eine Volkswirtschaft und auch für Investitionsprozesse, weil die brauchen stabile, langfristige Zeiträume, um darauf dann ordentliche Investitionen zu tätigen. Und es ist nochmal zu kurz gedacht, wenn man meint, durch erratische Entscheidung in irgendeiner Weise den Kuchen zu vergrößern oder in seine Richtung umverteilen zu können. Dafür ist die Welt einfach zu stark vernetzt. Dafür sind die Kapitalmärkte einfach auch viel zu stark vernetzt. Das ist Zündeln in der Nähe einer Tankstelle. Da ist man immer schlecht beraten. Ich glaube, im Punkto Trump oder auch was wir gerade auch weltwirtschaftlich sehen und auch in den vielen Konflikten, die du ja auch gerade angesprochen hast, es wäre ganz gut, wenn einfach mal wieder diesem taktischen Kalkül etwas anderes war, nämlich eine strategische Planung, womit sich dann auch die Leute auch einfinden können. Ansonsten flüchten sie, und das haben wir ja auch gesehen, in die Ränder, nach links und nach rechts, in ihre eigenen Wohlfühlwelten, in ihre eigenen Bestätigungsblasen, und am Ende kommuniziert keiner mehr und dann entstehen noch größere Missverständnisse. Davon haben wir jetzt eigentlich schon fast zu viel. Also auch dieser Information Overflow kann Angst und Panik gerade im System sehr gut feststellen anhand der erhöhten Volatilitäten. Wir haben das Problem ganz deutlich auch mit dem Herdentrieb. Ja, wenn die Herde verunsichert ist, irgendein Leithammel rennt dann in Richtung Grenze oder in Richtung eines
Abgrundes dann oder so. Dann. Ist das eigentlich immer schon so gewesen oder hat sich da auch ein bisschen was geändert? Haben wir einen neuen Anlegertyp an der Börse, die jetzt besonders ja bereitwillig diesem Trend folgen? Dieser Trend, der ja angefangen hatte mit KI-Aktien, wo im Grunde genommen völlig ausgeblendet wurde, dass Nvidia ein Chip-Hersteller ist, der ganz normalen Chip-Zyklen folgt. Das wissen wir seit Intel, Infineon, AMD und wie sie alle heißen. Aber nein, und immer noch eins drauf und noch eins drauf und noch eins drauf. Und auf einmal haben wir dann den Salat. Ja, wenn es da DeepSeek ums Eck kommt und sagt, wir machen das besser, billiger und überhaupt. Oder Zölle, Trump und wir trennen das jetzt alles wieder. Und auf einmal haben wir da Werte, die vernichtet werden. Oder sind ja nicht vernichtet, die hat nur jemand anders. Das Geld ist ja nie weg. Wo du im Grunde genommen den DAX zweimal kaufen könntest.
In der Tat, also allein Tesla hat in den letzten Tagen sich halbiert vom Wert. Also da sind auch Werte vernichtet worden. Ich würde gerne mal Elon in diese Richtung mal befragen wollen, ob er das eben halt auch nur als Buchverlust kennzeichnet. Nein. Und auch eine Nvidia, die als Weltaktie galt oder gilt, die dann einfach mal 30% verliert. Das sind ja wirklich erratische Schwankungen, die nicht mehr für uns Menschen erträglich sind. Und ich glaube auch das, was du gerade angeführt hast, richtigerweise, es ist jetzt ein neuer Typus auch an die Kapitalmärkte gekommen. Junge Anleger, die bisher nur steigende Börsen gekannt haben und mit den Delta-1-Produkten jetzt einfach auch Delta-1 nach unten laufen. Und das macht einen Angst und Bange. Das muss man erstmal spüren. Die Börse ist ganz wichtig zu erleben und zu erfahren. Aus der Theorie, aus den Büchern kann man viel nachvollziehen. Aber wenn man dann erstmal in seinem eigenen Depot 25-30% spürt, und ich spreche auch mit vielen Fondsmanagern, ich schaue auch in viele unterschiedliche Blogs rein und sehe da einfach auch viele panische Kommentare drin, die da sagen, mein Gott, mein Depot hat sich heute wieder um 15% reduziert. Das führt dann letzten Endes auch zu diesem Gruppenphänomen des Herdentriebes und dann eben halt zu Panik. Und Panik, wenn man Panik an der Börse hat, dann ist man immer schlecht beraten, weil dann macht man eigentlich in der Regel auch wirklich nur dummes Zeug.
Dann zündelt man an der Tankstelle unter Umständen. Das, was da in Berlin die Tage passiert ist, ist das nicht auch ein Zündeln an der Tankstelle? Ist auch was durchgebrannt? Also Sonderschulden als Sondervermögen zu verkaufen, also das grenzt an Volksverdummung bis Wahlbetrug. Ich blicke da auch gar nicht mehr durch. Es ist jetzt ein oder zweimal 500 Milliarden. Aber noch einmal, warum lassen sich gestandene Manns- und Frauenbilder so vor sich hertreiben? Ewig lang nichts gemacht, ja, auch in Rüstung und die Bundeswehr kaputt gespart. Das war ja schon zu meiner Zeit. Ich könnte ja Geschichten erzählen, aber ich glaube, das würde den Rahmen sprengen, zum Thema kaputt sparen. Und jetzt auf einmal, oh, wir müssen jetzt hier Milliarden investieren. Ja, Gottes Willen, habt ihr euch mal Gedanken gemacht, wie lange es dauert, ein Flugzeug zu bauen, einen Panzer zu bauen, zu entwickeln, eine Strategie europaweit und so weiter? Also der Gerhard Polt hat schon vor 30 Jahren gesagt, der Russ, der kommt, der Russ, der kommt, der Russ, der kommt, das ist gewiss. Ob er aber über Oberammergau oder aber über Unterammergau oder der Russ, der kommt. So, jetzt bist du dran.
Ja, also auch da haben wir die gleichen Systematiken. Also im Grunde genommen muss man mal gucken, wo war der Anfang? Und ich glaube auch, dass es deshalb unseren Demokratien einfach so schlecht geht und so schlecht bestellt ist, dass viele Despoten einfach über Nacht in anderen Ländern nach oben gespült werden, auch in anderen Demokratien, dass die Ränder stärker besetzt werden, die Mitte wegfällt. Man kann das erkennen. Wir sind irgendwo durch unsere Konsensualität, also immer unser Entscheidungsmuster, etwas zu besprechen, Minoritäten vielleicht eine zu große Aufmerksamkeit zu geben, dass wir immer an den Problemen vorbeireden, aber sie nicht im Grunde genommen wirklich lösen wollen. Und das geht auch zu Lasten des Kapitalstocks, zu Lasten Wachstum, siehe Deutschland, siehe Europa. Strukturelle Hemmnisse werden nicht abgebaut. Und in diesem Sammelsurium von nicht gelösten Problemen, die ja dann immer größer werden, weil daraus ja Folgeprobleme entstehen, hat man am Ende genau diese Situation. Und da ist die Politik leider auch nicht gut genug, auch die Protagonisten nicht in der Befähigung, strategisch zu denken. Da haben wir wieder den Punkt. Und daraus eine logische Abfolge zu bilden. Ich meine, das Volk ist bereit eigentlich, der Souverän. Und der Souverän hat ja auch gewählt. Wie kann man mit solchen Bilanztricks erst etwas wie Sondervermögens umzudeklarieren, es eigentlich auch gar nicht zu wollen unter parteipolitischen Gesichtspunkten, und zwei Wochen nach der Wahl dann zu sagen, gut, dann schieben wir das nochmal kurz an in einem alten Bundestag, wo der Souverän eigentlich schon einen neuen Bundestag gewählt hat und der sich ja auch konstituieren könnte jetzt am kommenden Donnerstag, sprich morgen. Und das ist leider genau so nicht passiert. Da muss man sagen, da wurde dann wirklich mit Zitronen gehandelt und es ist leider auch nicht nachzuvollziehen, weil das wiederum stärkt dann auch wiederum nur die Ränder. Das wollten wir eigentlich mit der Wahl auch vermeiden.
Ja, sogar der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat sich in seiner Wendehalsigkeit lustig gemacht beim politischen Aschermittwoch und zwar über sich selbst. Also es ist wirklich köstlich. Er kann auch über sich selber lachen, aber die Sache ist zu ernst. Man kann eigentlich gar nicht drüber lachen. Reden wir jetzt nicht mehr am Thema vorbei, sondern gehen wir mitten rein, ja, schalten gewissermaßen unseren präfrontalen Kortex ein, dass er die Kontrolle übernimmt, denken strategisch. Dem Gulas Kreuz, Chief Investment Officer von INEOS. Wie stellst du dich auf?
Aktuell ist man, glaube ich, ganz gut beraten, wenn man die Volatilität im eigenen Depot reduziert, indem man Kasse hält, indem man in konservativen Investments agiert, indem man eben halt nicht nur sich speziell auf einen Sektor, meinetwegen Technologie, konzentriert, indem man nicht nur in Einzeltiteln sich engagiert hat, sondern wirklich breit aufgestellt hat, eventuell auch ein bisschen das Wachstumsthema, was ja auch eine hohe Bewertung erfahren hat durch den hohen Zuspruch, jetzt einfach mal auch zu schauen, was ist im Value-Bereich, wie viel Wert bekommt man ehrlicherweise an der Börse, man da auf die Suche geht und da gibt es viele Märkte noch, auch gerade mit den Small Caps, die in der Form nicht diese Rallye in den letzten zwei Jahren mitgemacht haben, die letztendlich auch nicht diese Fallhöhe entwickelt haben von der 200-Tages-Durchschnittslinie. Man ist gut beraten, indem man es breit diversifiziert, das ist das einzige Free Lunch, konsequent auch diszipliniert mit Stop-Loss, Trailing-Stop-Loss-Marken zu arbeiten. Also wenn da irgendwelche Verlustschwellen wirklich auch zu groß werden beziehungsweise gerissen worden sind, dann sollte man sich auch teilweise einfach von solchen Positionen verabschieden. Man muss sehr wach momentan am Markt sein, aber eben halt auch nicht in Panik geraten. Aber im Grundsatz haben wir jetzt angesprochen vom S&P 500 und danach richten sich einfach sehr, sehr viele aus, sehr viele Trendfolgesysteme. Da haben wir die 200-Tages-Durchschnittslinie signifikant unterschritten mit mehreren Prozent. Wenn wir das bis Ende der Woche nicht wieder quasi erreichen, dann hat das natürlich auch eine direkte Auswirkung, weil der S&P 500 auch zu 70% in MSCI World gewichtet ist, nachdem viele Leitindizes auch eine hohe Korrelation. Der DAX hat eine Korrelation von über 80% mit den US-amerikanischen Werten. Das heißt also, da zieht jetzt was nach unten, beziehungsweise auch dunkle Wolken auf. Nasdaq hat schon vor 2 Wochen die 200-Tages-Durchschnittslinie von oben nach unten durchschritten. Das sind also klare Signale für jeden, vorsichtig auch wirklich nachzukaufen. Da sollte man gut überlegt reingehen und auch entsprechend mit einem langfristigen Anlagehorizont. Kassehaltung, Cash is King. Ein bisschen abhatchen vielleicht auch mit Short-ETFs oder mit Optionen und Futures, wenn man das kann. Und ansonsten wirklich momentan Geld am Seiten auszuparken, ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Auch die Saisonalität spricht momentan nicht unbedingt für ein Reinvestment.
Nikolas Kreutz, CIO und CEO von Invius. Danke vielmals.
Ich danke.
Börsenradio Network AG.